herzlichen guten Morgen. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, grüße ich aus der Mitte meiner Eiskaffeetasse. Denn nach wie vor haben die Höllenpforten sich geöffnet und in, was weiß denn ich, Sommer, Frühsommer, Spätfrühling, kein Mensch weiß es mehr, über Deutschland und auch Hamburg fallen lassen. Jedenfalls, hallo, mir ist warm und ich möchte, bevor es um irgendwas anderes heute geht, euch vertraut machen mit der neuen heiligen Trinität meines Lebens. Über 2000 Jahre lang war die ursprüngliche Trinität bestehend aus der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die wurde jetzt abgelöst von folgender Trinität und damit direkt verbunden ein kleiner Geheimtipp für die nächsten heißen Wochen. Und zwar Couch, Kopfhörer und die Playlist Schneesturm auf Spotify. So, lasst das mal sacken und dann macht das am besten demnächst mal. Ich habe das für mich entdeckt, jetzt am Wochenende, habe mich auf die Couch gelegt, genau das angehört, was ich euch gerade gesagt habe, schön auf den Kopfhörern. Vielleicht sogar noch ein Ventilator, also ist die heilige Quadrupelität. Und dann ist es perfekt. Ohne Witz, ein Stündchen lag ich da und habe einfach nur Schneestöbern zugehört, während der Ventilator für so eine gewisse Fröstlichkeit auf der Haut sorgte. Toll. Mit anderen Worten, schlimm, wie es da draußen gerade ist. Naja, ich halte mich zurück, sonst haben wir das jetzt den kompletten Sommer lang, dass ich jede Folge ankündige mit einem Rant über das Wetter. Deswegen, das musste noch mal raus aus dem System. Und jetzt können wir uns warm machen. Oh Gott, das nächste Signalwort, warm. Jetzt können wir uns bereit machen für die neue Folge Alchemyt, in der ich euch, wie immer, verrate, was in dieser Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli so alles erscheint, was in meinen Augen Wunschzettel wert ist. Inklusive natürlich auch wieder dem seltsamsten Titel der Woche als eine besondere Kategorie, die allerdings dieses Mal eine dramatische und irgendwie auch traurig verärgernde Neuigkeit enthält. Dazu kommen wir aber gleich. Vorher möchte ich mit ganz was anderem beginnen. Seit letzter Woche ist es ja ein fester Teil dieses Formats, nämlich der Frage, was habe ich am zurückliegenden Wochenende gespielt? Und die Antwort darauf wird euch erfreuen. Zumindest, wenn ihr einen guten Spielgeschmack habt. Wer mich kennt, und ich hoffe, euch allen da draußen geht das so, weiß, ich habe einige Lieblingsgenres da draußen und eines davon ist die Rundenstrategie. Civilization gehört zu den ganz großen Titeln in meinem Herzen, wohnt dort auf mehreren Quadratmetern sehr gemütlich und bequem. Allerdings hat diese Wohnung in den letzten Jahren ein paar Risse bekommen, denn, das haben wir sicherlich mitbekommen, wenn ihr euch für dieses Genre ebenfalls interessiert, das neueste Civilization, der siebte Teil, der 2025 erschienen ist, der war, man kann es nicht anders sagen, leider Quatsch. Die Erwartungen waren hoch, nichtsdestotrotz auch ohne Erwartungshaltung musste man eigentlich zwangsläufig enttäuscht werden von diesem Spiel. Ich will jetzt nicht in Gänze und Tiefe rekapitulieren, aber es wurden einige grundlegende Designentscheidungen getroffen, die nicht gut funktioniert haben in der Praxis. Dazu natürlich wie immer die üblichen KI-Probleme. Das war alles ganz schlimm. Einer der traurigsten Tage in meinen letzten 5 Jahren, der Release-Tag von Civilization 7. Dabei waren sie auf einer guten Spur, denn das Franchise hat sich gesagt, du, seit das letzte Civ erschienen ist, das war 2016, der sechste Teil, ist eine Menge passiert in dem Genre, in dem 4X-Genre, wie man es auch beschreiben könnte. Wir sollten uns das mal angucken und versuchen, ein paar der Innovationen zu inkorporieren und was Eigenes draus zu machen. Das hat, wie gesagt, nicht geklappt, aber die Idee war eigentlich eine gute und jetzt komme ich zu meinem Spiel des Wochenendes, sie haben unter anderem sich stark inspirieren lassen von einem Spiel, das in der Zwischenzeit rausgekommen war, also zwischen Civilization 6 und 7, nämlich Humankind. Das erschien 2021, ist ebenfalls ein 4X-Spiel und wurde damals zum Release vielfach beschrieben und beschworen als Civilization Killer. War natürlich eine Idee der Fachpresse, damit wurden wieder Erwartungen geschürt, die dem Spiel selbst auch wieder nicht geholfen haben, aber jetzt mal davon abgesehen, es war ein Titel, der sich einige neue Dinge einfallen ließ. Einige davon hat, wie gesagt, Civilization 7 versucht, mit sich aufzunehmen, hat nicht so gut geklappt. Und dass mich zum Release schon 2021 sehr neugierig gemacht hat. Wie gesagt, großer Freund des Genres, immer interessiert daran, neue Ideen und neue Spieler in diesem Genre zu sehen, neue Franchises, die sich vielleicht etablieren wollen. Und dann hatte ich das damals zum Release gesehen, gekauft und gespielt und mir erst einmal gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool. Der Look, comicartig, mit vielen satten, vielfach auch pastelligen Farben, der wirkt fröhlich, lebendig, aber nicht kindisch oder verspielt, sondern es hat eine angemessene Gravitas. Die Promis der Geschichte sind die Ankerpunkte, also berühmte historische Persönlichkeiten, die im Laufe des Spiels dann ihre Zivilisation wechseln können, wenn sie wollen, müssen sie aber nicht. Das war eine ganz, also grundlegend neue Idee, diese Art von Spiel zu gestalten, dass man eben nicht wie in Civilization normalerweise bis dahin sich eine Zivilisation aussuchte, die Deutschen, die Engländer, die Inka, und dann damit bis zum Ende des Spiels durchzog. Nein, hier hat man immer wieder die Gelegenheit bekommen zum Epochenwechsel, Steinzeit, Antike, Frühmittelalter, die Zivilisation zu wechseln und sich damit neue Boni zu holen, die diese Zivilisation angeboten hat. Man musste es aber nicht tun. Man konnte mit der alten weiterspielen und dadurch ergaben sich ganz neue und interessante taktische Möglichkeiten. Damit haben aber auch Leute gefremdelt und damit habe auch ich gefremdelt und nicht nur damit, auch die Art, wie man in diesem Spiel kämpfte, wurde auf neue Beine gestellt. Man führte jetzt fast schon Rundentaktikkämpfe über Terrain hinweg aus. Normalerweise in den älteren Civilization-Spielen kannte man es so, dass man Einheiten-Stacks, also Einheitenstapel, einfach übereinander zog und wer am meisten hat, hat gewonnen. Vereinfacht gesagt, verkürzt gesagt, hier konnte man mit diesen Armeen richtig in der Landschaft herum agieren, verschiedene Landschaftseigenschaften nutzen zum eigenen Vorteil. Es war komplexer und trotzdem überschaubar, aber irgendwie auch abschreckend neu. Und dann gab es noch unter anderem eine neue Idee, was die Frühphase des Spiels betraf. In der Steinzeit, in der Frühzeit der Menschheit, konnte man nicht einfach direkt eine Stadt gründen, sondern man muss mit seinen Steinzeitleuten ein bisschen umherziehen, die Landschaft erkunden, Punkte einsammeln, indem man Sehenswürdigkeiten zum Beispiel entdeckt, die Naturwunder für sich entdeckt. Und erst dann, wenn man genug Ressourcen hat, kann man eine Stadt gründen. Das verändert die Dynamik und schreckte ebenfalls einige Menschen da draußen ab. Und ich gehörte, wie gesagt, dazu. Ich sah das, dachte, das ist aufregend neu, aber irgendwie konnte ich mich damit nicht anfreunden. Und dann mussten ein paar Jahre vergehen und ehrlich gesagt einige Jahre, 4 Jahre bestimmt, bis ich dann 2025 herum zum enttäuschenden Release von Civ 7 mir dachte, komm, schau dir nochmal Humankind an, mal gucken, ob es jetzt besser auf dich wirkt. Und tatsächlich, long story short, ich bin hin und weg gewesen, habe das Spiel eine ganze Weile am Stück gespielt, dann wieder beiseite gelegt und jetzt ganz frisch kürzlich, ehrlich gesagt, auch ohne Anlass wieder rausgeholt und ich spiele es so, so gerne. Das Entwicklerstudio Amplitude Studios aus Frankreich, die davor auch schon viele 4X-Spiele veröffentlicht haben, vor allem Endless Space und Endless Legends, das sind 2 Franchises, die mittlerweile auch schon gewachsen sind, das stammt aus dem Jahr 2012 beziehungsweise 2014, die haben in der Zwischenzeit weiterhin fleißig Updates veröffentlicht, das Spiel poliert, in verschiedene Bereiche noch vertieft, Polishing fand statt. Es ist in manchen Stellen gar nicht mehr zu erkennen, was das Spiel mal ursprünglich 2021 war. So sehr hat es sich weiterentwickelt. Und jetzt sitze ich hier also und spiele das wirklich mit einer ganz großen Begeisterung und möchte die Gelegenheit nutzen und euch auch an die Existenz dieses Spiels erinnern. Da draußen gibt's ja so viel Auswahl an Titeln, wir wissen es ja alle. Und deswegen kann es auch passieren, dass ein so doch irgendwie namhaftes Spiel mal untergehen kann. Deswegen hiermit nochmal nach vorne gezogen als eine große Empfehlung aus meiner privaten Spielebibliothek. Humankind, ursprünglich erschienen 2021, ist mittlerweile neben Old World, einem anderen, etwas klassischeren 4X-Spiel, für mich zu den Lieblingen des Genres geworden. Ich spiele das Ding so, so gerne, habe damit auch am Wochenende wesentliche Zeiteinheiten verbracht und kann euch das Ding nur ans Herz legen. Wenn euch das interessiert, das Genre, und ihr bei den ganz heißen Titeln einsteigen wollt, dann schaut euch dringend Humankind an. Und damit rutschen wir in die Spiele der Woche. Was erscheint so? Was ist in meinen Augen zumindest empfehlenswert, es zumindest für den Wunschzettel im Blick zu behalten, kann ich euch verraten. Es beginnt heute am 30.06. beziehungsweise morgen am 30.06. mit dem ersten Titel, den ich aus dem Hut gezaubert habe. Und es wird euch freuen, es ist ein Titel, der hiermit, also ab 30.06. verfügbar ist für alle Plattformen. Ursprünglich am 6. Juni dieses Jahres für den PC erschienen. Es heißt Momento und ist, haltet euch fest, und vor allem bleibt bei mir, ein Raumdekorationsspiel mit handgezeichnetem Look, aber nicht einfach nur ein Spiel, in dem es darum geht, Ordnung herzustellen oder einen Raum schön zu gestalten. Davon kennen wir ja mittlerweile eine ganze Reihe von Titeln. Nein, es geht hier eine ganze Ebene tiefer und ließ sich dabei inspirieren von einem ganz großen, modernen Klassiker des Aufräumgenres, nämlich Unpacking. Hier geht es darum, während des Aufräumens in den wirklich wunderschön handgezeichneten Szenen auch Entscheidungen zu treffen. Und zwar Entscheidungen zu treffen, welche Gegenstände wir im Raum platzieren wollen, welche wir wegräumen wollen. Das beginnt bereits ganz von Anfang an des Spiels, im allerersten Zimmer, das wir einrichten und dekorieren, mit der Frage, wird über die Kinderkrippe ein blauer oder ein grüner Dino gestellt? So, und ihr hört schon raus, Kinderkrippe, was sind das für Räume? Das ist etwas ganz Faszinierendes. Wir gestalten nicht irgendwelche Räume, sondern die Räume einer Person, deren Leben wir über die Raumgestaltung mitverfolgen. Das heißt, als allererstes zu Beginn des Spiels gestalten wir das Kinderzimmer dieses neugeborenen Menschen. Danach, wenn wir damit zufrieden sind, drücken wir auf vielen Dank, das war's, und werden zum Jugendzimmer weitergeleitet. Dann kommt das Studentenzimmer meinetwegen, dann kommt das Zimmer des jungen Erwachsenen und so weiter und so fort. Diese Person, die da quasi lebt, deren Räume wir einrichten, nimmt einige der Gegenstände und Einrichtungsgegenstände mit, die wir ihr in die Hand gedrückt haben, indirekt über die Einrichtung. Andere gehen verloren, manche werden auch verändert, und so entfaltet sich für aufmerksame Spielerinnen und Spieler eine Geschichte über diesen Menschen, dessen Räume wir die ganze Zeit einrichten, ohne den Menschen selbst jemals zu sehen. Das ist, wie gesagt, ganz ähnlich wie bei Unpacking vor einigen Jahren. Da war das Spiel allerdings sehr viel stärker geprägt von einer vorgegebenen Geschichte. Da ging es ja darum, in einigen Räumen Gegenstände richtig einzuräumen, damit alles verstaut ist. Das war so eine Art Puzzlespiel. Hier ist alles etwas entspannter, losgelöst von irgendwelchen Rätseln, geht es hier wirklich nur darum, zu entscheiden, welche Gegenstände sollen in den hübschen Zimmern herumliegen, auch wo sollen sie liegen, um dann herauszufinden, wie das die Geschichte verändert. Ein ganz süßes und tolles Spiel, wie gesagt, erschien bereits Anfang Juni für den PC und hat dort hervorragende Kritiken abbekommen. Etwas mehr als 100 Reviews sagen, sehr positiv, gefällt mir richtig gut, und da reihe ich mich auch ein. Und übrigens auch ganz toll, das Spiel ist eine besondere Kollaboration, da möchte ich mal ganz kurz den Disclaimer auf Steam vorlesen, weil ich den ganz toll fand, und zwar, ich zitiere: Momento ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Jasmine Phillips, Jessica Lyon und Julian Baibor, drei Entwickler zweier Mikrostudios, nämlich Fat Alien Cat und Nomo Studio in Brisbane, Australien. Gemeinsam arbeiten sie sich durch die Welt der Indie-Spielentwicklung und der Erziehung ihrer Kinder. Zitat Ende. Also hier haben sich drei Kreativlinge von zwei Studios gefunden und zu einer Kollaboration zusammengeschlossen, um auch, so nehme ich an, ihre eigenen Lebenserfahrung in Form dieses Spiels zu verarbeiten. Ganz süß, gemütlich, schön, aber ich glaube auch was fürs Herz, wenn man dann sich so anguckt, was aus den Gegenständen wird, die man von Kindesbeinen an in den Räumen dekoriert hat. Toll. Schöne Empfehlung, wie ich finde. Viel Spaß schon jetzt damit. Am 1.7. erscheint ein PC-Titel im Early Access, der sich ansiedelt in einem Genre, das wir hier im Podcast schon ganz häufig zum Thema hatten, weil es auch momentan eines der angesagten Genres ist. Weiterhin nämlich ein Vampire Survivors-like, also für alle, die unter einem schattigen Stein bisher lebten, ganz einfach zusammengefasst. Man steuert ein Figürchen, ganz viele Gegner, bis zu Tausenden, laufen auf uns zu, ohne Sinn und Verstand. Wir schießen sie ab, ebenfalls ohne Sinn und Verstand, sammeln Ressourcen ein, die Gegner fallen lassen, und leveln damit regelmäßig auf während eines Runs. Dann werden wir stärker und irgendwann ist es vorbei. Und dann sagt das Spiel: Hier, herzlichen Dank fürs einmal durchspielen. Jetzt geht's weiter in den nächsten Run. Du machst genau das gleiche nochmal, aber ein paar dauerhafte Verbesserungen darfst du dir mitnehmen. So, und dieses Spiel hier, das ich euch vorstellen will, reiht sich ein in dieses Genre, aber bietet denn doch was Eigenes und Besonderes und deswegen möchte ich es euch vorstellen. Es heißt Mycofall oder Mycofall, bin mir nicht ganz sicher, mit Y jedenfalls geschrieben. Auch nochmal alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, ihr kennt das ja schon. Und ist ein Vampire Survivors-like in der Welt der Insekten. Man steuert so ein Käferchen statt irgendwie einen Supersoldaten und muss gegen andere Käfer bestehen. Raupen, es fällt mir kein einziger anderer Käfer ein. Schmetterlinge, mein Gott, mein Hirn, es ist gebrutzelt. Ihr wisst, was ich meine. Also alles, was kriecht und fleucht und kein Säugetier ist, läuft hier umher und muss von uns und unseren Käferfähigkeiten abgeschossen werden. Und jetzt aber kommt das nächstinteressante, neben diesem ungewöhnlichen Schauplatz, dass wir in der Welt der Insekten sind. Wir sammeln in erster Linie gar nicht das ein, was die Gegner fallen lassen. Also wenn wir Käfer abschießen, lassen die auch eine Ressource hinter sich, die wir schnappen können, die auch wichtig ist für Upgrades. Aber die eigentlich wichtige Ressource ist im Level ganz woanders verteilt. Und zwar lumineszierende Pilzsporen, also leuchtende kleine Pilzchen, die wir einsammeln müssen und die uns Upgrades erlauben für unsere Waffen und Fähigkeiten während eines Runs. Und das ist sehr wichtig, um möglichst weit zu kommen, um wiederum Ressourcen einzusammeln, die wir dann auch während der Runs nutzen können, um unsere Fähigkeiten stärker zu machen. Das verschiebt so ein bisschen das Gewicht des Spiels. Normalerweise in Vampire Survivors-like stürzt man sich ja in die Gegnerhorden, schießt die alle weg und sammelt deren Ressourcen ein. Hier werden die Gegner eher zu einem störenden Hindernis als zum Gegenspieler, weil wir wollen ja zu den Pilzen. Und manchmal sind es so viele Gegner, hordenartig um uns herum, dass wir sogar fliehen müssten, mithilfe auch einer Dash-Funktion, die es hier spannenderweise im Spiel gibt, und eigentlich nur nach Pilzen suchen. Und das, ich habe die Demo gespielt, sorgt wirklich für ein ganz nettes, neues Spielgefühl, dass es wert ist, mal hier vorgestellt zu werden. Und es geht tatsächlich noch eine Stufe weiter in die Welt des Interessanten. Wir haben jetzt schon festgehalten, ungewöhnlicher Schauplatz, dann noch die Sache mit den Pilzen, statt die Gegner zu looten. Es gibt die Möglichkeit in dem Spiel, den eigenen Spielstil des Käfers extrem an die eigenen Vorlieben anzupassen. Wenn man ein Level-Up verdient, bekommt man nicht einfach eine neue Fähigkeit oder was, sondern man hat die Möglichkeit, eine der bereits vorhandenen Fähigkeiten, bis zu 6 kann man ausrüsten, in 6 bis 8 verschiedene Schwerpunktbereiche zu verändern, zu mutieren, miteinander zu verschmelzen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel starten mit einer Pupskanone und wir schießen da kleine Pupsknöllchen auf die Gegner, können wir bei einem Level-Up darüber entscheiden, sollen die Pupsknöllchen mehr Schaden machen, sollen sie rüstungsdurchdringend sein, soll die Schussfrequenz erhöht werden, will ich mehrere Pupsknöllchen auf einmal schießen. Das sind alles Mikroentscheidungen, die man bei jedem Level-Up treffen kann. Und das sorgt dafür, dass man im Grunde den Bild sich herstellen kann, den man spielen möchte. Das finde ich ganz nett. Experimentierfreudigkeit wird belohnt. Man kann aber auch, wie ich, knallhart auf Schaden gehen und hat man trotzdem Spaß mit. Alles, wie gesagt, schon in der Demo erahnbar gewesen. Und am 1.7. können wir es dann alle wirklich ausprobieren. Im Early Access wird es erscheinen für den PC. Ich freue mich drauf, Freunde. So, Freunde, es geht direkt weiter. 3.7. So, jetzt möchte ich bitte euch alle mitschreiben sehen, weil wir in meinem Mitlieblingsgenre unterwegs sind. Es geht um ein Point-and-Click-Adventure und zwar der ganz klassischen Art. Ganz klassisches Pixel-Block-Adventure nach dem aufregenden Innovationspaket Crushed in Time, das ich euch letzte Ausgabe vorgestellt habe als mein Spiel des Wochenendes. Haben wir es hier mit einer Hommage zu tun an die großen Klassiker des Genres. Erscheint am 3.7. für alle Plattformen. Das Ding heißt Scholar Adventure Mystery of Silence und erzählt die Geschichte von William, einem jungen Autoren, der sich irgendwann im 19. Jahrhundert in ein Kloster zurückzieht, um sich dort auf seine Autorentätigkeit zu konzentrieren. Allerdings, wie könnte es anders sein, passieren im Kloster komische und seltsame Dinge, möchte nichts verraten, aber es ist so. Und William muss jetzt herausfinden, was ist hier eigentlich los und wie komme ich hier wieder weg. So ein bisschen Name der Rose, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Ist ein super klassisches Point-and-Click-Adventure, da gibt es keine aufregenden Innovationen, für manche auch verstörende Innovationen. Nein, wir sind hier wirklich spielmechanisch wieder zurück in den 90ern. Das heißt, man läuft von Bildschirm zu Bildschirm, spricht mit allen, die irgendwas was zu sagen haben und noch etwas mehr. Man sammelt alle möglichen Gegenstände ein, die man auch erst in 2 Stunden brauchen könnte und kombiniert dann Nonne mit Briefkasten, um die stärkste Waffe im Spiel zu finden, für die es dann keine Munition gibt. Das ist so etwa der Spirit, den ihr euch vorstellen könnt, und das ist übrigens auch so gewollt, denn der Entwickler Ayose Trujillo, der ein Studio namens Making Enemies gegründet hat, ist ein spanischer Indie-Entwickler, der mit diesem Debütspiel, das ist sein allererstes Spiel, genau das sein will, eine Liebeserklärung an die Adventure der 90er, ist ein Spiel, das bei seinen Fans sehr gut angekommen ist. Woher weiß ich das? Weil das bereits im Dezember 2025 für den PC erschien, konnte dort sehr positive Kritiken einfahren und knapp 100 Reviews, hat also den Qualitätstest auf eine Weise bestanden und jetzt, wie gesagt, verfügbar für alle anderen Plattformen. Ebenfalls schön, das Spiel geht nur 3 Stunden. Das ist auch der Wunsch des Entwicklers. Es ist wirklich ein kleines, komprimiertes Debüt-Point-and-Click-Adventure, in dem man keine aufregenden neuen Spielmechaniken, aber eine schön gepixelte Szene erwarten darf und eine schön erzählte Geschichte. Das zumindest lassen die Reviews hoffen. Ich freue mich drauf, vor allem auch, wenn das Ding taugt. Ich werde es dann mal ausprobieren. Sollen noch 2 weitere Spiele in dieser Reihe auf uns warten, denn der Entwickler hat angekündigt, dass die Scholar-Adventure-Spiele eine Trilogie werden sollen, und das hier ist jetzt, wie gesagt, das erste. Und da fällt mir gerade noch ein und auf, ich habe gar nicht nachgeguckt, wenn das Spiel schon erschienen ist, wie viel es denn zumindest auf dem PC kostet. Ich gucke in diesem Moment nach, Service wird groß geschrieben und kann euch verraten, 8 Euro. Schön, finde ich voll fair, ich werde mir das Ding holen und bin gespannt drauf. So, und damit wären wir angekommen beim seltsamsten Titel der Woche, und ich hatte ja schon im Intro angekündigt, heute ist das ganz besonders seltsam und irgendwie auch traurig und irgendwie auch nervig. Folgendes ist passiert. Ich hatte in der Vorbereitung auf diese Folge einen Titel entdeckt, der jetzt in dieser Woche erscheint und der alle Eigenschaften mitbrachte, die ihn zum seltsamsten Titel der Woche machen würde. Ich fand das Ding ganz spannend. So eine Art Koloniesimulator mit einem tollen Retro-Twist. Und dann habe ich das Spiel in der Demo ausprobiert, bevor ich hier zur Aufnahme erschienen bin, und habe festgestellt, irgendwie sind die Texte komisch in dem Spiel. Man liest sehr viele Texte in diesem Spiel und muss sehr viel mit Texten arbeiten. Und ich merkte, sie lesen sich komisch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, sie lesen sich nicht wie von Menschen geschrieben, sondern nach typischen ChatGPT-Sätzen. Und dann habe ich das zum Anlass genommen, mal tiefer zu recherchieren, und fand tatsächlich ein Mini-Interview des Entwicklers, das ich auf Reddit rausgekramt habe, in dem er vor einigen Monaten sagte, jawohl, das Spiel ist mit KI-Texten versehen und geschrieben. Und das ist natürlich bei einem Spiel, das sich vor allem um Texte dreht, nichts, was mich als KI-Skeptiker glücklich macht. Wenn da einfach jemand, und so scheint es gewesen zu sein, 90% seines spielbaren Spiels mit ChatGPT Fremderzeugnissen füllt und die auch noch nicht mal selber mehr irgendwie reviewed oder verändert. Und das ist ärgerlich und schlimm, zumal es auf der Steam-Seite keinen Hinweis darauf gibt. Ich habe das erst herausgefunden, nachdem ich selbst recherchiert hatte und diesem Verdacht nachging. Die Demo des Spiels, da gibt's auch eine, hat mittlerweile auch sehr schlechte Kritiken, weil andere Spielerinnen und Spieler das auch bemerkt haben, was ich bemerkt habe, und sagen, ey, das gefällt uns gar nicht. Der Entwickler selbst hat vorher auch so Idle-Clicker-Spiele gemacht, die ebenfalls ganz stark mit auch KI-Artworks gearbeitet haben. Das fand ich enttäuschend, weil ich die Spielidee wirklich interessant fand, aber dann eben zu sehen, dass 90% des Spiels quasi ein Prompt in ChatGPT war, der dann unverändert im Spiel landete, das ist ja Quatsch. Und deswegen habe ich mich dazu kurzfristig, quasi kurz vor Aufnahmebeginn, entschlossen, dieses Spiel wieder rauszukicken und das hier auch gar nicht namentlich zu nennen, weil ich das nicht auf eine Bühne stellen will, und stattdessen ein ganz anderes Spiel einfach nochmal aus meiner Festplatte zu zaubern, das ebenfalls mit ganz vielen Texten arbeitet, allerdings alles mit Liebe und von Menschen geschrieben, auf einem allerhöchsten Niveau und gegossen in ein Spiel, das bereits seine Reifeprüfung bestanden hat. Es ist ein Spiel aus dem Jahr 2022, das nach wie vor immer noch gehegt und gepflegt wird. Es ist ein Spiel namens Road Warden. Ein wundervolles, textbasiertes, hübsch illustriertes, handillustriertes Rollenspiel, in dem wir in einer fernen Fantasy-Welt einen Platz in dieser Gesellschaft für uns finden müssen. Hat schon fast Gothic-Anleihen, wenn ich mir das so selbst anhöre. und präsentiert sich eben als eine Art Text-Adventure. Es gibt Illustrationen, aber man sitzt sehr viel vor diesem Bildschirm, liest sich schöne Beschreibungstexte der Landschaften und Orte durch, hat es mit vielen NPCs zu tun, die uns zu kämpfen, aber viel häufiger noch zu Entscheidungen herausfordern. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, haben Konsequenzen. Schauplätze in der Welt öffnen oder schließen sich, je nachdem, wie wir uns verhalten. Figuren sterben, verschwinden, greifen uns an, behandeln uns freundlich. Es ist ein wahr gewordener Pen-and-Paper-Traum, serviert als spielbares Abenteuerbüchlein. Ganz großartig, wie gesagt, schon 2022 erschienen, hat seinen Ruhm bekommen, über 4300 Reviews auf Steam, war ein kommerzieller Supererfolg, von einem Solo-Entwickler veröffentlicht, und ich möchte es hier einfach jetzt nochmal empfehlen für alle, die es nicht kennen sollten. Es ist ein Spiel, das ähnelt dem, was ich eigentlich heute vorstellen wollte, und passt deswegen auch ganz gut, und ich finde, es gibt Titel wie diese, die kann man gar nicht oft genug empfehlen, und dann möchte ich einfach diesen Slot hier nutzen, weil das ursprüngliche Spiel sich selbst disqualifiziert hat. Also, Road Warden, meine Empfehlung heute an dieser Stelle für euch. Und damit, Freunde, kommen wir zur Podcast-Woche bei Orki Cool, den Blick in den Kalender, was alles so für euch von mir vorbereitet wurde, und es wird mal wieder spektakulär. Am Dienstag halte ich gemeinsam mit Lea Irion Ausschau auf die für uns interessantesten großen und kleinen Releases im Juli. Da gehen wir nochmal ganz tief hinein, diskutieren auch über unsere Auswahl, und ich habe ein Spiel vom letzten Monat kurz reviewed, auch da könnt ihr euch drauf freuen. Am Freitag erscheint ein ganz besonderer Podcast, den sich die Crew-Supporter, die Orki Cool mit 10 Euro oder sogar noch mehr im Monat unterstützen, gewünscht haben. Und zwar, ach, es war ein Abenteuer. Wie soll ich sagen? Ich sag, wie es ist. Ich habe alle Conan der Barbar-Spiele ausprobiert, die es da draußen gibt, und habe geguckt, ob irgendeines davon gut ist. Daraus ist ein Podcast geworden, wird für alle Supporterinnen und Supporter erscheinen. Wenn ihr diese Recherchereise der besonderen Art hören wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ab in die Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Steady-Link, werdet Supporter, herzlich willkommen. Und am Mittwoch, das habe ich fast überlesen, aber das darf nicht vergessen werden, wird, wenn alles klappt, eine Pilotfolge erscheinen für eine neue Staffel Orki Cool spielt, meinem großen Let's Play Hörbuch-Experiment. Nach den Ödland-Chroniken, nachdem ich 9 Folgen lang Fallout New Vegas gespielt habe, dürstete es mir nach einem neuen Spiel, nach einem neuen Abenteuer, nach einer neuen Aufbereitung und Darreichungsform. Und am Mittwoch könnt ihr euch anhören, skeptisch und voller Feedback-Durst hoffentlich, was ich mir da überlegt habe. Es ist ein Pilot, wenn ihr alle sagt, das ist scheiße, würde ich es mit schlechtem Gewissen weiter produzieren. Gucken wir mal, was wird. Mittwoch sind wir alle klüger. Auch hier wieder für alle Supporterinnen und Supporter. Ihr wisst, was zu tun ist. Und am Sonntag, na klar, Orki Cool trifft. So, Freunde. Es wird eine aufregende Woche im Orki Cool Land. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Und wie gesagt, denkt gerne über ein Support-Abo nach. Auch wenn ihr vielleicht gerade gar nicht die Zeit für noch mehr Podcasts in eurem Leben habt. Dieses Abonnement sichert euch zum einen diese Podcasts, die ihr dann irgendwann mal auf der nächsten langen Zug- oder Autofahrt hören könnt, und zum anderen unterstützt es meine Arbeit und macht sie überhaupt auch erst möglich. Also auch diese Art der Unterstützung ist völlig legitim. So, damit wunderschöne Woche, passt auf euch auf, trinkt genug, wir hören uns ganz bald wieder.